Hi, ich bin der Marc und ich begrüße dich zu meinem Mental-Podcast Head Coach Körper, Geist und Lebensqualität im Sport. Gesponsert wird die Folge von Sideline Sports, der leistungsfähigsten Sportsoftware für Trainer, Vereine und Verbände, mit der du deine komplette Trainingsplanung, Trainingsüberwachung und natürlich auch Organisation machen kannst oder auch deine Videoanalyse. Du kannst Playbooks erstellen, du kannst einfach dein komplettes Team damit managen und überwachen. Mehr Infos dazu in den Shownotes. Heute ist ein ziemlich besonderer Tag, nicht nur, weil ich Geburtstag habe, sondern weil ich mit Christian Bischoff gesprochen habe. Eine Person, die mein Leben seit 2014 sehr geprägt hat und immer noch prägt. Und ich bin sehr froh, mit Christian gesprochen zu haben. Und das Interview, das hörst du jetzt.
Christian, vor deiner Zeit als Persönlichkeits-, Life- und Motivationscoach hast du ja was anderes gemacht. Du kommst selber aus dem Profisport, genauer gesagt aus dem Basketball. Erzähl mal so ein wenig über dich und deinen Werdegang als Spieler und als Coach.
Ich wollte immer Profisportler werden, erst Fußballprofi, dann Tischtennisprofi, dann Tennisprofi. Hab gemerkt, da bin ich überall talentfrei. Dann kam mit 14 Basketball dazu. Da bin ich dann sehr, sehr schnell sehr, sehr gut geworden. Mit 16 damals schon Bundesliga gespielt. Und war damals jüngster Bundesligaspieler aller Zeiten, dann mit 17 schon die zweite Junioren-Europameisterschaft gespielt, dann mit 18 in die USA gegangen. Doch die Karriere war dann leider sehr, sehr schnell mit 19 aufgrund von einer Rückenverletzung vorbei, was mich so in ein tiefes Loch getrieben hat, mich dann aber eine neue Passion hat finden lassen, nämlich Trainer zu werden, mit 19 schon Profitrainer. Und damals war dann mein Ziel, ich möchte irgendwann mal mit 30 Bundesliga-Cheftrainer sein und hatte das. Man könnte es als Glück bezeichnen, aber Glück gibt's ja nicht im Leben. Ich hatte das mit 25 dann auf einmal in Bamberg, wurde das dann Realität. Und mit 30 war ich ja nicht so. Mit 30 habe ich mich aus dem Profisport dann verabschiedet, um das zu machen, was ich heute mache. Nämlich, wie du schon gesagt hast, das Seminar als Persönlichkeits- und Erfolgstrainer, ja.
Wie wichtig sind denn für dich Körper und Geist im Sport?
Natürlich beides wichtig, wobei der Geist wichtiger ist als der Körper. Es ist ja im Leben genauso. Das gilt nicht nur für den Sport. Am Ende hast du ja maximalen Erfolg, wenn dein Körper, dein unbewusster Geist geworden ist. Was bedeutet das? Du hast Angewohnheiten, die so verautomatisiert sind, gute Angewohnheiten, gute Techniken in der Sportart, dass sie einfach aus dir herauskommen. Und die mentale Stärke ist immer wichtiger als die körperliche Stärke, weil ein Sportler, der den mega durchtrainierten Körper hat, doch zum Beispiel keine mentale Ruhe in kritischen Situationen, der wird nie was Großes gewinnen. Auf der anderen Seite, das ist ja zum Beispiel bei den Shaolin-Mönchen wunderbar, du hast von dem Seminar schon erzählt, wo wir da auch so ein bisschen reingenommen haben, den Laien, wenn der Kopf stark genug ist, dann kannst du ja mit dem Körper auf einmal Sachen machen, wo du sagst, hätte ich mir nie im Leben zugetraut. Also, die geistige Stärke ist wichtiger als die körperliche Stärke und der Körper folgt immer deinem Geist, deswegen Mentaltraining ja so wichtig ist.
Ich habe einiges in der Zeit, in den letzten 3,5 Jahren von dir mitgenommen und eins der wichtigsten Sachen, das hängt mittlerweile auch bei mir im Trainingsraum als, als Buchstaben mehr oder minder oder als Satz dran und zwar kommt es von Mike Krzyzewski und heißt, im Profisport hängt dein Erfolg zu 80% von mentalen Fähigkeiten ab. Das ist so unfassbar wahr, oder?
Ja, es ist wirklich Kopf. Weißt du, wenn du in einer kritischen Situation bist, du bist im Kanusport, ich im Basketball so, 10 Sekunden vor Schluss unentschieden, du bekommst einen Ball und kannst das Spiel entscheiden. Das ist alles, was im Kopf passiert. Traust du es dir zu oder traust du es dir nicht zu? Hast du jetzt Angst davor zu versagen und dann der Verlierer zu sein oder geilst du dich schon auf, bevor passiert ist, dass du gleich den entscheidenden Wurf treffen wirst und dich alle feiern werden? Zum Beispiel ich auch als junger Spieler mit 16er Bundesliga, ich hatte ein traumatisches Erlebnis, wirklich, das glaubt man gar nicht. Da hatten wir ein Spiel zu Hause und ich war mit 16, glaube ich, 18 oder 20 Minuten auf dem Feld gestanden und hatte schon 16 Punkte, also mit 16 in der Bundesliga und bin zutiefst zerstört in der Umkleide gesessen, weil ich 0 von 7 Freiwürfen hatte. Im Basketball gibt es ja diesen Wurf, wenn du gefoult wirst, dass du ohne Gegner auf den Korb werfen und eigentlich müsste ich bei 23 Punkten sein. Und was damals passiert ist, ich hatte kein Vertrauen in meinen Wurf und mit jedem Fehlwurf ging dieses Kopfkind, das weiß ich heute noch, als wäre dieses Spiel noch an. Beim 5. Freiwurf bin ich dann nur noch an der Linie gestanden, oh nee, jetzt gucken wir wieder alle zu, bitte nicht. Und der musste daneben gehen, sondern kam dann natürlich dann in der Pause von meinem Trainer noch der psychologisch extremst wertvolle Beitrag, verdammte Scheiße, mach deine Freiwürfe rein. Als würde ich das absichtlich machen. Und das Spiel war gelaufen, obwohl ich zur Pause 16 Punkte hatte. Eigentlich der auf dem Feld war, der die meisten Punkte gemacht hat. Also das ist alles, was im Kopf abgeht, ist wirklich krass, ja.
Ja, und ich finde, das ist auch genau das, was ich bei mir auch sehe. Das war für mich immer der Antrieb. Ich habe das nämlich auch nicht gehabt in meiner Zeit. Ich habe mit 7 angefangen mit dem Sport, dass ich das nie hatte, dass die Leute mich so unterstützt haben oder mir gezeigt haben, was kann ich in den Situationen machen. Deswegen war es der Antrieb für mich zu sagen, ich möchte diese Erfahrung an junge Spieler oder an junge Spielerinnen, was ich im Moment mache, einfach weitergeben. Hast du für dich so ein paar Sachen, wo du sagst, das sind so mal 2, 3 kleine Tricks, die kann man relativ schnell umsetzen, wenn ich dieses Kopfkino oder dieses Kopfgewitter habe?
Du meinst die negativen Gedanken im Kopf?
Genau, okay. Wenn ich dann halt in dieser Stresssituation einfach auf dem Platz oder auf dem Feld oder wo auch immer.
Ja, also manchmal denken wir ja selbstbestimmt, das heißt, wir fassen selber Gedanken und manchmal werden wir gedacht. Und wenn du allein schon mal deine Gedanken beobachtest und da kommt wieder ein negativer Gedanke hoch, dir bewusst zu machen, das bist nicht du, sondern jetzt wirst du wieder gedacht, dein Unterbewusstsein spült gerade wieder irgendeinen Blödsinn nach oben. Und das musst gar nicht du sein, sondern du definierst diesen Gedanken, du kennst es ja aus dem Seminar, als den Vollidioten. Und einfach diese Bewusstmachung, ach, Vollidiot, da bist du mal wieder da. Und der Vollidiot wird nie seine Klappe halten. Solange du lebst, der Vollidiot ist immer hier oben drin. Du bist nicht hübsch genug, du bist nicht gut genug, das kriegst du eh nicht hin. Die anderen sind viel besser als du. Was ist, wenn du morgen krank bist, wenn du nicht voll fit bist? Diese Gedanken können wir nie voll abstellen, Marc, sondern es geht darum, sie zu beobachten und zu transformieren. Das heißt, der negative Gedanke kommt, du entwickelst so eine Art Gedankendetektiv vor deinem Kopf und der erste Schritt der Veränderung, auch im Profisport, ist immer die Bewusstmachung. Es ist nicht der Wille der Veränderung, sondern die Bewusstmachung, was denke ich hier eigentlich? Und gehen wir zurück zu diesem Bild, was ich damals hätte machen müssen, anstatt mir vorzustellen, die Zuschauer, jetzt schieße ich gleich daneben, dann machen wir alle in der Halle, oh, das war das. Und das ist ja als Sportler, das geht ja so richtig rein. Hat den nächsten Trainer, den ich hatte, das war Schosch Kempf, ein Bundesligaspieler, der heute noch, glaube ich, die beste Freiwurfquote jemals in der Bundesliga hatte. 92%, das heißt von 100 Würfen 92 getroffen, wirklich wahr. Das ist unter Belastung eine unglaubliche Quote. Und der hat gesagt, Christian, mach das ganz anders. Wenn ich gefoult worden habe ich immer sofort den Gegner angeschaut, so ein bisschen Kopf geschüttelt, ganz arrogant und habe innerlich gesagt, danke, dass du mir wieder 2 Punkte geschenkt hast. Jetzt gehe ich an die Linie und hole mir meine Geschenke ab. Das heißt, du hast ein ganz anderes positives Bild im Kopf. Funktioniert es immer? Nein, das musst du trainieren, wie alles andere auch. Und das ist ja der Punkt, diese mentale oder Mutter Natur lässt uns ja oft körperliche Leistungsfähigkeit im Laufe unseres Lebens verlieren, damit wir immer mehr unsere mentale Stärke entdecken. Die kommt häufig erst auch mit etwas Lebenserfahrung. Und das ist immer die Herausforderung im Profisport, weil die Athleten halt häufig sehr jung sind, körperlich voll in ihrer Kraft, Testosteronspiegel oben bei 100, aber die Birne oft noch nicht so weit mitentwickelt ist. Das ist einfach oft so, ja. Und da ist auch nichts falsch mit den Athleten, das gilt zu lernen, ja.
Ja, und ein wichtiger Punkt mit dabei ist natürlich auch gerade das Beispiel, was du gesagt hast, Thema zum Beispiel Freiwurf beim Basketball, der Fokus spielt eine entscheidende Rolle. Mhm.
Fokus ist alles, worauf du dich fokussierst, da richtest du deine Energie hin. Worauf du dich fokussierst, das bekommst du im Leben. Die meisten spielen im Leben, um nicht zu verlieren. Du musst im Leben spielen, um zu gewinnen. Egal, ob es im Profisport ist oder ob es bei deinen Finanzen ist oder bei deiner Partnerschaft ist. Wenn du irgendwo reingehst, so bin ich gut genug für diese Idealfrau. Nee, du sagst, ich will die heißeste Schnecke haben, die hier irgendwo rumläuft. Also das ist wie bei allem. Play to win, don't play to lose. Das ist eine Grundeinstellung, ja.
Also
du kennst das ja auch, das haben wir ja auch gesagt, eine super mentale Einstellung, die vielen ja als Kotzbrocken hingestellt wird. Die mangelorientierte Denkeinstellung ist entweder oder. Also ich kann zum Beispiel entweder Profisportler werden oder viel Geld haben oder um die Welt reisen. Dann gibt es die sogenannte wachstumsorientierte Denkweise, die heißt sowohl als auch. Also ich kann sowohl Profisportler werden, als auch zum Beispiel glücklich in der Partnerschaft. Und dann gibt es die No-Limit-Denkweise und die fragt sich immer, wie kann ich alles erreichen, was ich will? Und weil die Qualität unseres Lebens ist immer die Qualität unserer Fragen. Und mit anderen Fragen, je besser die Qualität unserer Fragen, kommt dein Kopf mit anderen Antworten. Wenn du deinen Kopf den ganzen Tag fragst, wie kann ich alles erreichen im Sport, was ich will, kommt er irgendwann mit anderen Antworten. Als wenn du dich fragst, wie sorge ich dafür, dass ich heute nicht wieder verliere oder Fehler mache?
Ja. Du hast ja unter anderem auch mit Dirk Nowitzki zusammengespielt. Was macht denn der eigentlich körperlich und geistig anders, dass er so lange so gut noch spielen kann? Ich meine, mittlerweile ist der 39 Jahre alt, der Junge.
Ja, also das ist wirklich eine Ausnahmeerscheinung. Und Dirk war ja 10 Jahre lang einer der 10 besten Basketballer auf der Welt. Da kommt natürlich Talent auf diesem Level da oben zusammen. Da kommt zusammen, dass er einen Mentor hatte, der immer an ihn geglaubt hat und der all seine Lebensenergie in ihn reingesteckt hat, Holger Gschmidt, ne? Und es kommt sicherlich auch die devote Art von Dirk Nowitzki dazu, dass er sich führen lässt. Also ich habe das in Bamberg häufig erlebt, so viele Talente, wenn die im jungen Alter sich nicht bedingungslos führen lassen, weil sie glauben, sie wissen alles schon, sie können alles schon, dann wird es immer schwer. Und Dirk hat da wirklich das Optimum aus seinen Möglichkeiten gemacht. Und heute ist es so, wenn du dir ein Spiel anguckst, er kann natürlich, das ist logisch, 39 jetzt auf dem Top-Niveau nicht mehr mitspielen. Aber warum ist er in der Mannschaft? Wegen seinem Charakter. Ein Team kann auf so einen Spieler mit so viel Weisheit, der sich nach vorne drängt, der nicht die Ansprüche stellt, der freiwillig jetzt auf Gehalt verdient. Dirk ist einfach ein unglaublich demütiger Mensch geblieben, mit dem jeder zusammen sein will. Und das funktioniert auch überall. Und Basketball ist ein Teamsport. Und wir haben uns jetzt, seit Dirk in der NBA ist, nicht mehr gesehen, weil wir haben in der Jugend zusammengespielt. Nur ich bin mir relativ sicher, über den wird in der ganzen Dallas Mavericks Organisation keiner ein schlechtes Wort verlieren. Und den nimmt man natürlich mit, weil das ist eine Ikone und es strahlt auf den Verein ab. Er macht dir jetzt nichts kaputt, sondern er unterstützt, wo er kann. Und du nutzt so jemanden als Trainer jetzt natürlich auch anders. Den lässt du mit den Rookies schon trainieren, der gibt seine Erfahrung weiter. Er hat akzeptiert, er ist dabei. Er steht mit seinem Namen immer noch im Rampenlicht, aber er bekommt nicht mehr die meisten Minuten. Und das ist einfach, also Dirk Nowitzki ist, wenn es einen deutschen Vorbilderathleten gibt, irgendwo in einer Sportart, dann ist das wirklich der. Wenn du die Kombination nimmst, aus was er erreicht hat, wie viel Geld er hat, wie er jetzt noch spielt, was er für eine Charakterstärke zeigt. Es hat ja einen Grund, wenn Obama Angela Merkel in Berlin zum Mittagessen besucht und da dürfen 3 Externe mit dabei sein und einer ist Dirk Nowitzki, das sagt ja alles, ist ja viel mehr als ein Basketballspieler mittlerweile, das ist ja ein deutsches Aushängeschild geworden. Also ein ganz beeindruckender Mensch, wirklich, den sollten sich ganz viele junge Athleten als Vorbild nehmen, auch wenn sie keinen Basketball spielen.
Ich bin da 100% bei dir. Ich habe vor meiner Zeit bei dem, was ich jetzt mache, habe ich als Sportjournalist 19 Jahre gearbeitet und habe Dirk im Jahr 2010 persönlich in Dallas kennengelernt. Ja. Seitdem bin ich 1-2 Mal im Jahr da, pflege so ein bisschen den Kontakt, weil genau das ist der Punkt. Er ist ein unfassbar demütiger, netter Mensch. Ja. Und vor allen Dingen das Interessante ist, ich habe mit ihm auch gesprochen. Und gerade das Thema Disziplin ist bei ihm so unfassbar großartig, weil der macht innerhalb einer Saison, wenn die Saison vorbei ist, nimmt er sich 2 Wochen, da sündigt er ein bisschen und die anderen 11 Monate und 2 Wochen macht er eins, kein Zucker, kein rotes Fleisch, nur gesunde Ernährung, nur Wasser. Das heißt, der lebt diesen Sport so unfassbar wie kein anderer. Und ich hatte ihm damals sogar auch die Frage gestellt, Dirk, würdest du dein ganzes Geld für einen NBA-Titel hergeben? Und da hat er gesagt, du, da muss ich jetzt tatsächlich kurz überlegen. Aber am Ende hat er gesagt, würde ich machen.
Da waren also sie noch nicht Meister, gell? Da hatten sie es noch
nicht. Nee, genau, das war genau in dieser Saison, Anfang der Saison haben wir miteinander gesprochen. Und es ist also wirklich... Also ich bin 100% bei dir. Ich habe noch nie so einen netten, unfassbaren Menschen kennengelernt, der das alles hat, was du aufgezählt hast. Nämlich Geld und eigentlich alles. Aber der liebt den Sport und der lebt den Sport.
Ja, ja. Ja, das Schöne ist ja immer, Geld verfolgen ja so viele, das hast du ja im Seminar bestimmt auch mitbekommen, das Ziel finanzielle Freiheit, nur um dann zu, wenn du es erreicht hast, wirklich dann spüren zu können, dass es darum eigentlich überhaupt nicht geht, sondern um was ganz anderes. Und das, wenn du den richtigen Charakter dahinter hast als Profisportler, kannst du das sehr schnell lernen, auch vor allem in der NBA, wo du so viel verdienst. Ja.
Ja. Ich liebe eine Geschichte noch von dir, die sehr gerne auf Seminaren auch mit Dirk erzählst. Nehmen wir mal den Dirk Nowitzki, der 13, 14, 15 alt war, da war es noch überhaupt nicht abzusehen, dass der das wird, was er heutzutage ist. Warum war das so? Beziehungsweise vielleicht kannst du auch mal so ein bisschen erklären, was da passiert ist.
Ja, noch Dirk hat ja relativ spät mit dem Basketball angefangen und war ein Junge, der dann in Würzburg gespielt hat und Holger Gschwindner hat ihn ja wirklich entdeckt und wir haben zusammengespielt in der deutschen Auswahlmannschaft und da meinte der Trainer damals, hey, der Junge, der hat so viel Talent, der könnte es mal schaffen, der könnte Bundesligaspieler werden, nur der faule Hund schafft es nie. Und die Disziplin kam dann bei Dirk Nowitzki wirklich erst, als Holger Gschwindner das übernommen hat mit Einstimmung seiner Eltern. den an die Hand genommen hat, weil wie auch immer, der war in Würzburg einer von 12 Spielern. Alle haben gesehen, das ist ein Talent, aber der Trainer hat was anderes zu tun. Und Holger Geschwindner hat ja schon wirklich was drauf. Also über den kann man ja auch erzählen, was man will, aber diese ganzen Kritiker, die kapieren gar nicht, was. Das ist ein Genie. Holger Geschwindner ist ein Genie. Und alle Genies der Weltgeschichte haben auf der Kehrseite einfach das, weil sie ein Genie sind, sind sie eigen auf eine bestimmte Art und Weise. Der Denkfehler liegt aber bei dir, weil du glaubst, ein Genie muss menschlich perfekt sein. Und das, der Schlüssel in Dirks kompletter Karriere, wenn ich das beurteilen kann, war die Begegnung mit Holger Geschwindner, der ihm da auch geholfen hat, das Ziel zu entwickeln, die Disziplin zu entwickeln, der ihn an die Hand genommen hat, ihn nicht mehr losgelassen hat. Und vor allem, du hast das eben gesagt, der ihn von den negativen Einflüssen als jungen Sportler abgehalten hat. Weil du musst ja ganz ehrlich sagen, in jeder Sportart, im Jugendbereich, rennen so viele Trainer rum, die ihre nicht ausgelebten Ziele an irgendwelchen Sportlerkindern auslegen, die aber keine Ahnung haben, die Fresse in der Halle aufmachen, als wäre sie Gott, wären sie Gott. Aber in Wirklichkeit Spielern viel mehr schaden, weil sie die wertvollsten Jahre, wo sie Techniken erlernen, müssten sie irgendwie missbrauchen, um Erfolg kurzfristig folgsam, also missbrauchen jetzt nicht falsch verstehen das Wort, sondern die einfach überhaupt nicht wissen, wie ziehst du einen Profiathleten groß. Und das hat Holger Geschwindner natürlich wahnsinnig geschickt gemacht, auch gegen alle Widerstände, dass er den Dirk damals da vollkommen abgeschirmt hat dagegen, ja. Mhm. Gab es ja gestern diese ganz berühmte Geschichte, wo dieses Highschool All-Star Game in den USA war gegen die besten Spieler der Welt und die Würzburger gleichzeitig, ich glaube, sogar Playoffs in Würzburg hatten und der einfach nachts da geklingelt hat und Dirk gesagt hat, du steigst jetzt im Flieger, wir fliegen in die USA und in Würzburg keiner gewusst hat, warum erscheint Dirk zum Playoff-Spielen. Ich weiß, das sind so Geschichten, die vergessen alle dann natürlich, wenn der Erfolg irgendwann da ist. Aber da gab es ja schon wirklich Widerstand damals in der Zeit gegen Holger Geschwindner, weil er so unkonventionell war. Ja.
Warum hast du dich denn selber aus dem Profisport verabschiedet, Christian? Gerade zu der Zeit damals als Coach.
Weil ich keine Lust mehr drauf hatte, weil es nicht meiner Persönlichkeit entspricht. Es war mir zu viel Druck, es war mir zu viel Machtspiel, es war mir zu viel, ja, das kann man auch so sagen, Illegalität und es war einfach nicht mein Metier. Auch mit so Sportlern. Ich war erstens zu jung mit 25. Es gibt eine Sache, die kannst du nicht lernen. Erfahrung, das musst du machen. Und ich war zu jung. Und ich habe mir dann irgendwann, Marc, eine ganz logische Frage gestellt. Schau mal, du bist ein Marketinginstrument. Das heißt, wenn du 7-mal verlierst, bist du immer weg im Mannschaftssport. Dieser Markt in Deutschland ist so eng. Es gibt 18 Bundesliga-Teams. Allein die ganzen Amerikaner, die nach ihrer Karriere Trainer werden wollen. Ich war ja als Spieler nie ein Topspieler. Das heißt, ich hatte als Trainer immer einen Nachteil, dass ich so ein bisschen aus der Theorie gesprochen habe, weil ich als Spieler nie selber ganz bewiesen habe, dadurch, dass ich so früh aufhören musste. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, Christian, wirst du dich in dem Markt komplett durchsetzen, in so einem engen Markt? Ich habe ja dann auch verstanden, was so ein Trainer verdient. Und da habe ich damals gesagt, das wirst du nicht packen auf Dauer. Also da habe ich wirklich gesagt, weißt du, das Leben ist ja polar und nur positives Denken ist ja auch schädlich. Manchmal muss man Dinge ganz neutral angucken. Dann habe ich gemerkt, ich bin nicht glücklich. Es ist keine Lebensqualität für mich in dem Job, weil es so ein wahnsinniger Druck ist. Und da war für mich klar, Mitte 20, ich muss raus. Und dann ging die Suche los, so was kannst du aus dir machen. Heute bin ich dankbar, weil das war die wichtigste Suche meines Lebens, da wo ich heute stehe. Das ist auch nicht einfach gewesen. Und das ist sicherlich auch ein Weg, den nicht jeder schafft. Die eigentliche Leistung von mir bis heute ist, nicht das, was ich im Sport gemacht habe, sondern die Entwicklung aus dem Sport raus in das, was ich bis heute aufgebaut habe. Weil du bist ja selber im Sport und du weißt es ja, das ist echt schwer. Wenn du mal in dem Profisport drin warst, den Absprung zu schaffen in was anderes, das ist ja auch was, da scheitern ganz, ganz viele Profispieler dran, weil die glauben, sie können dann mit ihrem Namen noch was machen. Doch nimm zum Beispiel Basketball, Kano ist wahrscheinlich noch schlimmer, weil es noch weniger interessiert. Es interessiert nach einem halben Jahr keine Sau mehr, ob du mal Basketball gespielt hast und 3 deutsche Meisterschaften. Das interessiert im realen Leben nicht mehr, sondern du brauchst wieder komplett neue Fähigkeiten. Ja.
Ja. Du hast es gerade gesagt, apropos Lebensqualität, du hast dein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Du bist umgezogen, du hast dein Umfeld aufgegeben. Das muss ja ein Megaschritt gewesen sein. Ja. Wie hast du es hingekriegt?
Ganz einfach. Mein Erfolgsrezept schlechthin ist, dass ich die letzten 20 Jahre komplett durch Angst gegangen bin. permanent. Das ging ja schon los, mit 19 Trainer zu sein oder mit 18 in die USA zu gehen, dann mit 25. Als ich mit 25 Bundesliga-Cheftrainer war, ich war den ganzen Tag nur in Angst. Bin ich gut genug? Wie läuft die nächste Pressekonferenz? Weil ich hatte ja keine Erfahrung. Und dann auch jetzt als Redner und Life-Coach, Erfolgstrainer, ich hatte den Weg nicht, sondern ich habe das einfach ausprobiert. Und Angst kann dich natürlich unglaublich motivieren, wenn du sie in Mut verwandelst und in Energie verwandelst. Und so die letzten 3-4 Jahre habe ich dann auch gemerkt, Emotionen dienen dir bis zu einem gewissen Grad und irgendwann musst du dich von ihnen lösen. In den letzten 2-3 Jahren habe ich mich so von der Angst gelöst und jetzt so in den Flow, ins Vertrauen, ins Leben. Aber die Wahrheit ist am Ende, ist das Arbeit und permanent sich seinen Ängsten zu stellen. Deswegen ich auch sage, das ist nicht für jeden was, weil es definitiv kein einfacher Weg ist. Ja. Also es ist machbar. Wenn du willst, ist es machbar.
Ja. Ja, woran hängt es dann? Also wenn du sagst, es ist nicht für jeden, muss derjenige dann so viel Disziplin haben, dass er halt einfach sagt, hey, nur noch das zählt für mich?
Ja, und es ist nicht mehr nur Disziplin. Und das ist der große Unterschied zum Leistungssport, weil guck mal, im Leistungssport hast du trotzdem immer noch jemanden, der den ganzen Tag die Richtung vorgibt. Du hast einen Trainer und außerhalb vom Trainingscourt hast du einen Manager oder einen Verein und du musst nur die Leistung auf den Platz bringen. Wenn du so eine komplett neue Selbstständigkeit startest, ist das nicht nur Disziplin. Du musst strategisch denken, du musst dir überlegen, mit welchem Produkt gehe ich raus, wie muss ich mich weiterentwickeln, wie baue ich ein Unternehmen auf. Also das ist ja das, was ich mache, der Trainer auf der Bühne, das ist ja nur ein Teil. Da hängen ja so viele Fähigkeiten hinten dran. Und du musst schon so ein bisschen, ja, du musst mehrere Dinge beherrschen. Du musst Marketing beherrschen heutzutage. Was hilft es, wenn du gut bist und dich kennt keiner? Und da aus dem Sport, wo ich natürlich auch immer schön behütet war, und du musstest immer nur Leistung bringen, galt es halt einfach ganz, ganz viele neue Fähigkeiten zu lernen. Ja.
Mir ist ja unter anderem bei dem, was ich mache, ist mir neben dem mentalen Aspekt, also neben dem Sport, dass ich nur den reinen Sportler sehe, was er da auf dem Platz oder auf dem Feld oder auf dem Wasser bringt, ist mir halt das Mentale wirklich super wichtig und natürlich auch die Persönlichkeitsentwicklung, weil ich habe eine U21 zum Beispiel und da sind die Mädels halt am Heranwachsen. Und dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung ist was ich konsequent umsetze und wo ich weiß, du sagst, das ist wirklich das Thema für die Zukunft. Ja. Warum?
Ganz einfach, wir leben in einer Welt, die immer globaler wird, die immer austauschbarer wird, wo Produkte innerhalb von kürzester Zeit kopiert werden, imitiert werden. Das heißt, der Differenzierungsfaktor bist immer du und deine eigene Persönlichkeit. Und die Spalte wird größer werden. Es wird die breite Masse geben, die weiterhin jeden Tag in Angst und Sorgen lebt. Kann ich meine Miete bezahlen? Reicht's für den nächsten Urlaub? Wie komme ich aus dem Arbeitshamsterrad raus? Und die irgendwann so fertig sind jeden Tag nach Arbeit, dass sie ein Leben lang schlafen, so nenne ich das, und nie die Bewusstheit entwickeln, dass sie wirklich ihr Leben selbst in der Hand haben. Und jeder, der so ein bisschen seinen eigenen Erfolg kreiert, der wird irgendwann verstehen, dass du an der persönlichen Weiterentwicklung nicht mehr vorbeikommst, weil du der entscheidende Erfolgsfaktor bist. In den letzten 20 Jahre dominiert der Fitnessmarkt Deutschland und ich bin überzeugt davon, dieser Markt, der wird stagnieren, er wird sich halten, vielleicht ein bisschen abflachen und es werden zwei Märkte kommen. Persönlichkeitsentwicklung, vor allem für die Männer und für die Frauen, auch noch viel in Richtung Spiritualität. Das sind die zwei Trends dazu und das wird so schnell jetzt gehen, dass 80% auf der Bevölkerung auf der Strecke bleibt. Schauen wir, nehmen ein ganz einfaches Beispiel. Letztes Jahr im Mai, das ist noch keine 1,5 Jahre her, war ich der erste Persönlichkeitsentwicklungspodcast, den es in Deutschland gab. Das ist ja auch ein Grund für Erfolg, Zeitqualität. Du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Schau heute in die deutschen Podcast-Charts, es gibt gefühlte 100, 150 Podcasts. Innerhalb von 18 Monaten ist es so explodiert. Und das Gleiche wird mit Persönlichkeitsentwicklung an sich passieren, ja.
Ich habe ja unter anderem natürlich auch das ein oder andere Seminar mittlerweile von dir besucht und Persönlichkeitsentwicklung ist da halt einfach ein ganz, ganz großes Thema. Mhm. Der Start im Endeffekt in deine Seminarreihe ist die Kunst, dein Ding zu machen. Das ist das Einstiegsseminar. Erzähl mal so ein bisschen, wer kommt alles auf dieses Seminar und was machst du da?
Es geht da um die 10 Schritte, wie du deine Ziele, Träume und Visionen erreichst. Beginnt mit der Eigenverantwortung. Es ist ein 10-Schritte-Plan und wenn du den umsetzt für den Rest deines Lebens, hast du eine ganz klare Erfolgsstrategie, wie du da hinkommst, wo du hinkommen möchtest. Und wir arbeiten da 2 Tage dran und du hast es selber erlebt, es ist kein Seminar, weil wir Menschen ändern uns über Emotionen. Das ist natürlich ein Seminar, aber das ist viel mehr, es ist ein Event, es ist ein emotionales Erlebnis. Und wer kommt da hin? Die Hauptzielgruppe ist zwischen 35 und 50 wirklich. So die in die zweite Lebenshälfte ein bisschen gehen, doch auch immer mehr Junge, die sofort voll durchstarten wollen, die aus der Schule kommen, die mich auch noch von der Schultour kennen und die wissen wollen, wie sieht der Weg für ihr Leben aus? So, wie fange ich an, mein Ding zu machen? Wie fange ich an, meinen Weg zu finden? Auf meine innere Stimme zu hören? Also alle, die so im Leben vorankommen wollen und einen Kick haben wollen. Ja, externen Coaching-Kick. So, beim letzten Seminar, der Jüngste war 9, der Älteste. Die Älteste war eine Frau, 82. Also große, große Altersspanne. Du hast gerade die komplette Familie.
Du hast gerade einen Punkt angesprochen, den ich immer wieder faszinierend finde und der mich damals halt einfach wirklich sofort erwischt hat. Und das ist das Thema Eigenverantwortung, womit wirklich alles komplett anfängt und fällt.
Ja, Eigenverantwortung ist alles. Und das klingt jetzt so einfach, so simple Sachen wie einfach nicht mehr jammern. Aber Eigenverantwortung geht ja zum Beispiel so weit, dass du andere nicht mehr für deine Gefühle verantwortlich machst. Also wenn dann Leute in die Arbeit kommen, Leute sind alle negativ, ich kann meine positive Energie nicht halten. Ja, geh mal in die Eigenverantwortung, find einen Weg, wie du das lernst. Das ist emotionale Stärke. Oder dass du dich bei jedem kleinen Frusterlebnis mental zusammenklappst. Du glaubst, die ganze Welt hat sich gegen dich verschworen. Das ist mentale Stärke. Also Eigenverantwortung heißt am Ende, alles, was in deinem Leben du heute hast, ist das Ergebnis von dem, was du bis heute gedacht, gefühlt und getan hast. Und alles, was morgen passiert, produzierst du bewusst und unbewusst selber. Und du bist ja durch den Weg gegangen, das braucht ein paar Tage, das zu verinnerlichen und zu verstehen auch, dass das Leben manchmal nicht so einfach ist, wie es uns die Bild-Zeitung verkaufen will.
Nun ist ja eins, unter anderem, ihr wart bisher immer sehr viel in Süddeutschland und in Mitteldeutschland unterwegs und jetzt endlich, und ich habe hier schon eine Riesenparty gemacht, ihr seid jetzt endlich mal so im nördlichen Teil oder im nordöstlichen Teil, nämlich ihr seid im Februar am 10. und 11. seid ihr mit dem Kunst dein Ding zu machen, seid ihr in Potsdam und ich freue mich da unfassbar drauf. Mhm. Ist es jetzt endlich soweit, kriegen wir jetzt ein bisschen mehr so im Nordosten?
Wir gucken, wie es angenommen wird. Weißt du, das ist kein Vorwurf, weil es gibt einfach Fakten. In jedem Markt gibt es Fakten, die solltest du nicht versuchen zu widerlegen. Und der Faktum in Deutschland ist einfach, ab Süddeutschland, Baden-Württemberg und Bayern sind die Menschen persönlichkeitsentwicklungsaffiner. Und da füllen sich einfach Seminare. Und weißt du, ich bin ja noch nicht so lange im Markt, dass man mich wirklich kennt. Und wir haben jetzt einfach mal gesagt, wir gehen jetzt nach Berlin und probieren es aus. Und Stand heute sind wir auch schon bei 1500 Teilnehmern, was mich echt freut. Und wenn das funktioniert, werden wir öfters kommen. Also wenn deine Community, deine Athletinnen, ich hoffe, die kommen alle nach Potsdam, wird eine mega fette Party werden, ja.
Ja, das glaube ich auch. Und wie gesagt, alle Infos dazu gibt es noch in den Shownotes zu, die Kunst, dein Ding zu machen, dann im Februar am 10. und 11. 2018. Christian, ich sage vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, weil ich habe es am Anfang auch nochmal gesagt, aber ich weiß, wie wichtig dir Zeit ist. Und deswegen finde ich das großartig und schätze das sehr, dass du dir die Zeit heute für mich und den Podcast genommen hast.
Danke und dir, lieber Marc, viel Erfolg für deinen Podcast und vor allem viel Erfolg in deiner sportlichen Tätigkeit weiterhin als Trainer.
Vielen lieben Dank.
Möglicherweise konntet ihr das ein oder andere für euch mitnehmen an dem Interview. Ich kann das Seminar mit Christian, die Kunst, dein Ding zu machen, absolut empfehlen, egal ob in Berlin oder woanders in Deutschland. Es ist auf alle Fälle eine Geschichte, die sich lohnt. Der Einsatz dafür von einer Investition, der ist echt super überschaubar und steht wirklich in keinem Verhältnis, was man heutzutage für Seminare zahlt. Ich wünsche euch jetzt eine geniale Woche und go for it, dein Head Coach Marc.